Ich bete zum Anfang.
Vielen Dank, Herr, dass wir genau das, ja, nicht nur singen, sondern auch erleben und erleben können, dass wir mit dir unsere Probleme nicht nur angehen können, sondern über ihnen stehen können, dass wir durch dich und deine Kraft, durch den Heiligen Geist in uns ausgerichtet sind zu Dingen, die nicht von dieser Welt sind. Dass wir ein neues Leben von dir bekommen haben und dass wir ein neues Leben in deiner Kraft leben können. Und das ist so schön. Vielen Dank.
Amen.
Uns wird immer wieder gesagt, bevor wir so richtig mit Predigen anfangen, sollen wir einfach mal Hallo sagen. Es ist schön, bei euch zu sein. Es ist schön, euch zu sehen. Schön, dich zu sehen, Gepsi, wenn du mich gerade so anstrahlst. Immer wieder. Richtig, richtig toll, nicht nur unter der Woche in euren Jugendkreisen und so zu sein, sondern auch zum Predigen. Wir haben es gerade draußen ziemlich nass und kalt. Auch als ich hergefahren bin, hat meine Frau gesagt, boah, passt bloß auf, es ist glatt. Gerade so Anfang, Ende Januar, da ist es richtig kalt. Auch so um die Jahreswende hat es minus 10 Grad oder noch weniger in den Nächten. Meine Frau Michi und ich haben gemeint, wir müssen mit dem Camper über die Jahreswende wegfahren. Wir hatten schon mal bessere Ideen. Es wirkt alles ziemlich tot im Moment, wenn man auch rausschaut. Doch bald, nach und nach, werden wir merken, dass neues Leben entsteht. Im Garten und auf den Wiesen kommen dann langsam immer mehr so die ersten Winterblumen, beziehungsweise die Blumen, die anzeigen, dass der Winter langsam zu Ende geht. Eine schöne Kindheitserinnerung für mich ist, dass wir in so Winterspaziergängen rumgelaufen sind und dann auch immer wieder so Schneeglöckler mit nach Hause genommen haben. Vielleicht kennt ihr das auch. Das war für mich immer so ein Zeichen, dass bald die kalte, tote Jahreszeit Richtung Ende geht. Unsere Jahreslosung im Moment, Offenbarung 21, Vers 5, beschäftigt sich auch damit, dass es neues Leben gibt. Dass neues Leben anbricht, neues Leben kommen wird. Gerade dort in Offenbarung 21 geht es darum, dass eine neue Welt beginnen wird, die dann ewig anhalten wird, wenn Jesus sein neues Reich hergestellt hat. Wir haben es aber auch an den letzten Sonntagen festgestellt, dass das neue Leben nicht erst da kommen wird, da zwar in Fülle, sondern auch hier bei uns in unserem Leben, in unserem Alltag anbrechen kann. Eine Stelle von letzter Woche, da war 2. Korinther 5, habe ich uns hier den Vers 7 noch mitgebracht. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In Jesus werden wir zu neuen Menschen. Wir bekommen neues Leben. Und heute ist der letzte Sonntag im Januar, wo Texte zu der Jahreslosung angeschaut werden. Und wir werden jetzt in Epheser 4 feststellen, dieses neue Leben kommt nicht erstmal in Ewigkeit. Das hat nicht nur begonnen, sondern dieses neue Leben kann jetzt auch neu in Jesus, in seiner Kraft gelebt werden. Und da haben wir unseren Text heute, Epheser 4, 17 bis 5, Vers 2. Also wir gehen so über die Kapitelgrenze drüber hinaus und schauen die Vers 1 und 2 noch in Kapitel 5 an. Epheser 4, 17 bis 5, 2. Ich habe es nach der Elberfelder Übersetzung mitgebracht, weil da so am akkuratesten der tiefe Sinn hinter den Versen rauskommt. Schaut aber gerne auch mit in eurer Bibel mit rein. Auch so für den Kontext ist es immer super praktisch. Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in eurem Geist, eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem wohlduftenden Geruch. Viele Verse mit richtig tiefem Inhalt. Damit wir uns nicht in Details verlieren, setzen wir den Schwerpunkt auf das neue Leben, aber auch auf den Lebensstil, der jetzt aus diesem neuen Leben herauskommt. Und so nennen wir das Ganze neues Leben, neu gelebt. Und wir schauen uns als erstes die Verse 17 bis 24 unter dem Punkt an, du bist anders, dann 25 bis 32, lebe anders. Und dann die hinteren Verse 5, 1 bis 2, liebe anders. In den letzten Wochen wurde klar, das neue Leben mit Jesus ist was Überragendes. Du bist nicht adoptiert. Du bist nicht jemand, der sagt, ach ja, schön, dass du in der Familie dabei bist, hock dich ins Eck und sei leise. Nein, wir haben eine komplette, wunderbare Neuschöpfung in uns erfahren. Das ist unsere neue Stellung vor Gott. Es gibt nur zwei Optionen im Bereich der Stellung. Man kann entweder Kind des Teufels sein oder Kind Gottes. Kind des Teufels ist jeder durch den Sündenfall. Das steckt in der Natur des gefallenen Menschen drin. Aber Gott kann uns durch seine Neuschöpfung dort rausholen, durch die Vergebung der Sünden. Und wenn sich diese Stellung einmal vor Gott verändert hat, dann steht es felsenfest, einmal Kind Gottes, immer Kind Gottes. Und dann gibt's noch den Status. Wie sieht mein Alltag mit Jesus aus? Bin ich nah an ihm dran? Oder bin ich eher von ihm entfernt, distanziert? Und das kann man sich so ähnlich wie ein WhatsApp oder ein Insta-Status vorstellen. Das ist auch immer in Bewegung. Jeden Tag wechseln dort die Statusse. Habt ihr sicher schon gesehen, wenn ihr das Bild bei WhatsApp anklickt, kommen immer wieder neue Dinge. Und so ist auch unser Status in unsere Gottesbeziehung variabel. Und da sind wir bis zu unserem letzten Atemzug dran, Jesus immer ähnlicher zu werden. Dieser Status zeigt an, wie ich im Alltag mit Christus unterwegs bin. Hier findet Veränderung, hier findet Heiligung, heiliger werden, so wie Jesus, statt. Und in diesen Bereich fällt dann auch der erste Vers unseres Textes. In den Bereich des Status wird da gesagt, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Und jetzt ist es so schön, Paulus holt jetzt nicht einen Katalog raus mit lauter Verhaltensweisen, sondern er argumentiert mit der göttlichen Stellung, die als erstes kommt. Unser Bibeltext startet wunderschön mit dieser göttlichen Stellung und es wird klar, dass jetzt ein Verhalten auf dieses Neugewordensein folgen muss. Denn du bist anders. Unser erster Punkt. In Heiligkeit zu leben, heißt eine klare Trennlinie zu ziehen. Trennlinien sind so wichtig, weil wir verstehen, wo dieses Verhalten herkommt, das Gott nicht gefällt. Vers 18 und 19. Diese Menschen, die Gott nicht kennen, sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die komplett abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr lieben Galater, so traurig und hoffnungslos sind die Menschen unterwegs. So sieht die Lebensrealität von den Leuten aus, die Gott nicht kennen. Und Paulus zeigt in diesen Versen so einen absoluten moralischen Niedergang der Menschheitsgeschichte. Was man so als Parallele zu Römer 1 sieht, wo er das auch auf so drastische Weise beschreibt. Und der Endpunkt ist hier in Vers 19 am Schluss. Dort sagt er, dass die unchristlichen Nationen in unsättlicher Gier und in jeder Art von Unreinheit rausgekommen sind. Sex, Macht und Geld. Und das so viel und in jeder Form, wie es nur möglich ist. Dort sind die Menschen ohne Gott angekommen. Verfinstert am Verstand. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Das meint zum einen, wenn man ins Griechische reinschaut, die Fähigkeit zu verstehen. Das akademische Verständnis, Dinge zu denken, sie wahrzunehmen, zu kombinieren. Und dieser Bereich steht hier, der geht völlig ins Leere, ins sinnloses Zeug hinein. Und dann gibt's auch noch dieses praktische Denken, was hier genannt wird. Das ist genauso betroffen. Hier wird abgewägt und dann werden dort die Entscheidungen getroffen. Dieser Bereich des Gehirns, des Oberstübchens, ist der lenkende Bereich unseres Lebens. Und da sieht's absolut dunkel aus bei Menschen, die Gott nicht kennen. Und Paulus sagt ganz klar, der Verstand ohne Gott wird nie zu Gott führen, denn der ist komplett dunkel. Und damit kann auch niemals ein gottgefälliges Leben geführt werden, wenn man nicht Gott selber erkennt und erhellt wird. Vers 19. Sie sind abgestumpft, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Menschen ohne Gott haben jegliche Möglichkeit verloren, Scham zu empfinden, Scham zu fühlen. Es gibt keine Schranken mehr, es gibt keine Disziplin, es gibt keine Unreinheit, die man nicht auslebt. Und liebe Galater, liebe Weiblinger, das ist die traurige Entwicklung der Menschheitsgeschichte, die Gott den Rücken zugekehrt hat. Und daher verhaltet euch nicht so wie diese Menschen. Lebt nicht wie die Gesellschaft, die Gott nicht kennt. Denn ihr seid, so wie unser erster Punkt heißt, doch absolut anders. Genau aus diesem bodenlos finsteren Verständnis und Denken kommt das Verhalten, das Gott nicht gefällt. Du bist anders und daher grenzt dich davon ab. Und jetzt denk dran, wer du bist. Ich lese mal die Verse 20 bis 21. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Kind Gottes, denk dran, du dagegen hast einen ganz anderen Ausgangspunkt. Christ, all das, was dich betrifft, ist ganz anders. Du bist in Jesus umfassend unterrichtet worden. ihr habt Christus nicht so gelernt. Manche Übersetzungen formulieren das, ihr habt Christus so nicht kennengelernt, aber vom Ursprung her meint es, dass er der Inhalt unseres Lernens ist, also dass wir Christus lernen. Seine Worte, seine Lehre, sein Wunder. Paulus sagt nicht, ich habe euch hier die Bergpredigt beigebracht, ich habe euch von Wundern erzählt, ich habe euch die ganze Person, die umfassende Charaktereigenschaften in jedem Aspekt des Wesens Jesus beigebracht. Und ihr habt ihn doch gehört. Hinter jedem Lehrer, hinter jedem Prediger, hinter jedem Andachthalter, hinter jedem Schreiber eines Andachtsbuchs steckt eigentlich Christus. Ihr habt doch Christus gehört. Jesus ist immer der Ausgangspunkt von allem, was wir geistlich über ihn hören und lernen. Und ihr seid in ihm gelehrt worden. Wenn man hier ins Griechische reingeht, dann heißt es, Jesus ist selbst der Bereich, in dem ihr Jesus kennengelernt habt. Er ist sozusagen der Gottesdienstraum, in dem wir ihn kennenlernen. Und realisier doch, wie anders du bist. Christus ist der Inhalt, der Ausgangspunkt und die Umgebung unseres Lernens. Und daher, du hast ein neues Leben, das neu gelebt werden möchte. Es gibt eigentlich gar nichts anderes, als dieses Leben auch neu zu leben. Wir haben es gelernt, wie es der Wahrheit in Jesus entspricht. Und jetzt geht er noch mal ein bisschen genauer ein, was wir genau gelernt haben. Ab Vers 22, ich lese mal 22 bis 24. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nicht nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Eine komplette, eine grundlegende Lebensveränderung. Hier werden zwei Sachen in der Vergangenheit genannt. Du hast den alten Menschen, alles was mit alten, sündhaften Lebensweisen angeht, was da seinen Ursprung hatte, ausgezogen. Und das ist abgeschlossen. Du hast den alten Menschen ausgezogen. Und in Vers 24, du hast aber genauso auch den neuen Menschen angezogen. Und das ist auch zu Ende gebracht. Das ist abgeschlossen. Du bist jetzt absolut gerecht und heilig. Das ist deine Stellung. Das, was wir vorher angeschaut haben. Das ist unverrückbar, wenn du Kind Gottes bist, dass das deine Stellung ist. Fertig. Das ist das Erste, was er hier klar sagt. Und dann sagt er noch als Zweites, es gibt aber was, was fortwährend geschieht, was in Bewegung, in Dynamik ist. Wir werden jetzt jeden Tag aufs Neue von Gottes Geist im Geist erneuert. Jesus, der Heilige Geist, arbeitet jeden Moment in dir daran, immer mehr so zu werden, wie Jesus ist. Und das sind geniale Tatsachen. Ich finde es so genial, deswegen habe ich uns denn auch nach der Elberfelder mitgebracht, den Text, weil das so schön die ganzen Aspekte rausstellt, die Paulus hier mit reinpackt. Und genau daher soll jetzt auch das neue Leben neu gelebt werden. Und es hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Wir haben hier nicht eine Moralkeule, die geschwungen wird, jetzt verhalte dich endlich auch mal wie ein gescheiter Christ. Es hat nichts mit Moral zu tun, es hat was mit der Ausgangssituation zu tun. Wir sollen als Christen kapieren, dass jeder andere Lebensstil einfach keinen Sinn macht. Ich mag heroische Filme. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Braveheart. Die große Story ist, die Schotten werden von den Engländern ausgebeutet und unterdrückt. Und das schon seit Jahrhunderten. Und dann tritt der Held William Wallace mit seiner Geschichte auf die Bühne. Und seine Geschichte ist sehr ergreifend. Sein Vater und sein Bruder wurden von britischen Edelleuten getötet. Seine Frau wird hingerichtet, auch von Engländern. Und er steht auf und führt die Schotten an in dem Kampf gegen die Besatzung. Es kommt zur großen Schlacht an Stirling Bridge und ein bestens ausgerüstetes englisches Heer kämpft gegen eine Unterzahl von halb verhungerten, schlecht ausgerüsteten Schotten. Doch diese Männer treibt der Wunsch nach Freiheit an. Und Wallace schwingt eine heroische Rede, hört es gern mal an, findet man auf YouTube oder guckt den ganzen Film an, super beeindruckend. Und dann rennt er mit seinem Zweihänder-Claymore-Schwert vorne draus gegen die Feinde. Und kurz bevor Wallace bei den Engländern ankommt, holt er sein weißes Taschentuch raus und schwingt's und sagt, hey Leute, ich hab's mir anders überlegt. Ihr seid doch gar nicht so böse, dass ihr brandschatzt und seit Jahrhunderten unsere Frauen vergewaltigt, dass es Unterdrückung durch euch gibt. Ist nicht so schlimm. Ich kämpf jetzt mit euch. Das mit dem schottischen Nationalheld lasse ich fallen. Ihr seid doch eigentlich viel cooler mit eurer Verhaltensweise. Blödsinn! So verhält der Wallace sich nicht. Der kriegt nachher sogar den Kopf abgehackt und das Letzte, was er schreit, ist Freiheit. Obwohl sie ihn eigentlich zu was anderem bringen möchten. Sein Herz und seine Leidenschaft gehört seinem Land und seinen Leuten, seiner Überzeugung, seinem Leben. Er ist komplett anders wie diese üblen und kaputten Engländer. Und du bist auch komplett anders wie die kaputte und gottlose Gesellschaft. Jesus ist dein Lebensinhalt. Er ist jeder deiner Lehrer. Und er ist sogar das Klassenzimmer, der Gottesdienstraum, in dem du lernst und gelernt hast. Und es ist so wunderschön und genial, wenn wir da tiefer einsteigen. Nenn dich nicht nur Christ, sondern verhalt dich auch wie Christus. Nenn dich nicht nur Christ, sondern leb auch wie ein Christ. Du hast ein komplett neues Leben. Du bist anders. Und das Einzige, was jetzt Sinn macht, ist auch neu zu leben. Anders wie die Engländer, ich meine wie die Menschen unserer Gesellschaft, die Gott nicht kennen. Lebe anders. Liebe Galater, liebe Weiblinger, mit dem jetzt vor Augen, Vers 25 bis 29. Oder ich lese gleich bis 32. 25 bis 32. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer stiehlt, der stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist und zur nötigen Erbauung dient, damit es dem Hörenden Gnade gibt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Jetzt kommt Paulus mit einer Liste, mit einem Katalog an Lebensweisheiten. Doch davor hat er die Grundlage geklärt. Doch diese Lebensweisheiten oder diese Lebensanweisungen haben jetzt auch eine sehr faszinierende Blickrichtung. Deshalb legt ab, denn wir sind untereinander Glieder. Seine Argumentation geht in die Richtung der Einheit innerhalb der Gemeinde. Er hätte jetzt hier auch sagen können, okay, und jetzt verhaltet euch anders, lest mehr in der Bibel, betet mehr, arbeitet an eurem persönlichen Christentum. Natürlich sollen wir auch an unserer persönlichen Beziehung arbeiten, aber er hat jedes Mal den Blick, den Fokus auf die Gemeinschaft der Gläubigen, auf die Verbindung von uns Christen untereinander. Denk drüber nach, wenn du was machst, weil wir Christen in einer einzigartigen Verbundenheit miteinander leben. Wenn du beispielsweise lügst, wenn du beispielsweise alles an dir behältst, anstatt zu teilen, zerstörst du ein Bindeglied der Jesusgemeinschaft. Das ist seine Argumentation hier. Das richtige Verhalten eines Kindes Gottes betrifft jeden Teil des Seins. Zum Beispiel, oder eines der drei Sachen, die er als Oberthemen nennt, ist unser Reden. Lüg nicht, rede die Wahrheit. Es soll kein faules, kein dreckiges Wort aus uns rauskommen, sondern die Dinge, die aufbauen, die voller Gnade sind, sollen geredet werden. Es soll kein Geschrei, es soll keine Lästerungen geben. Und dann thematisiert er das Arbeiten. Schaff was, damit du andere unterstützen kannst und damit die anderen von dir profitieren können. Und dann auch unser Denken. Sei nicht zornig. Sei zornig, aber versündige dich nicht. Die Sache mit dem Zorn ist hier sehr faszinierend. Wir haben nicht so die Möglichkeit, jetzt zeitlich drauf einzugehen. Wenn euch das interessiert, was das bedeutet, kommt gerne nachher auf mich zu. Fand ich auch sehr interessant, die Sache mit gerechtem Zorn, gottgewolltem Zorn. Unser Reden, unser Handeln, unser Denken. Der ganze Mensch ist gefragt, wenn es darum geht, ein Verhalten an den Tag zu legen, das Gott gefällt. Und mach's immer mit dem Blick auf das Miteinander in der Glaubensfamilie. Das ist nicht voneinander zu trennen. Und die Frage hier nach dem richtigen Verhalten ist ganz eng mit deinem Verhältnis zum Heiligen Geist verbunden. Das wird so klar in Kapitel 4 betont. Unter anderem in den Versen 3 und 4, aber auch in den ganzen Versen davor, in 1 bis 16. Aber ich habe mal 3 bis 4 mitgebracht. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren und durch das Band des Friedens. Wir sind ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Und dann unser Vers aus unserem Abschnitt direkt, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Wie wir einander begegnen, wie wir miteinander umgehen, was du zu anderen sagst und auf welche Weise, das nimmt riesen Einfluss darauf, wie deine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist ist. Ich sag's mal ganz deutlich. Wir haben vorher in Oceans gesungen, Spirit lead me. Heiliger Geist, führ mich durch meinen Alltag. Es kann sein, du erlebst das Reden des Heiligen Geistes nicht wirklich. Du wünschst dir mehr geistliche Führung im Alltag, doch es gibt keine Entwicklung da drin. Dann kann es gut sein, dass dein ausbaufähiges Verhalten im Alltag das Problem dafür ist. Gut möglich, dass deine zweifelhafte Herzenseinstellung und die Verbindung zu anderen Jesus-Nachfolgern, die ausbaufähig ist, dein geistliches Wachstum hindert. Denn das sagt die Bibel. Der Heilige Geist gehört der Gemeinde und wird immer in Zusammenhang mit ihr gesehen. Wir profitieren natürlich als einzelne Gläubige davon, aber er gehört allen zusammen. Achte darauf, wie du lebst und betrübe den Heiligen Geist nicht. Erst diese Woche habe ich einen Anruf aus einer von unseren 40 Christusbund-Gemeinden bekommen. Ich sage bewusst nicht nur Christusbund-Gemeinden, sonst denkt ihr nur an unseren Bezirk, aus einer unserer 40 Gemeinden im Verband. Die Küchenteams der Gemeinde haben sich getroffen und besprochen. Es ging drüber, wie man die Gemeindeessen in dem nächsten Jahr gestalten wird. Und jemand aus der Gruppe hat dann angemerkt, dass es doch an bedeuteren Festen, wie zum Beispiel Weihnachten, schön wäre, ein bisschen ein aufwendigeres, ein festlicheres Essen zu bereiten. Und dann ging's richtig los. Es wurde auch gesagt, okay, hey, die Zubereitung, so wie wir es in den letzten Malen gemacht haben, das sollte auch in Zukunft überdacht werden. Wir haben es auch schon aus unserer Gemeinde rausgehört, dass man da doch eventuell ein bisschen was anders machen könnte. Und als Antwort kommt, ja, die sollen fressen, was wir kochen. Und damit zufrieden sein. Und niemand hat was dagegen gesagt. wäre Paulus da gewesen. Der hat gesagt, Leute, geht's eigentlich noch? Wie könnt ihr so ein Verhalten an den Tag legen, wenn ihr neues Leben von Christus bekommen habt? Lebe anders. Wo stecken Verhaltensweisen in uns, die vielmehr an einen deiner gottlosen, säkulären Arbeitskollegen oder Nachbarn erinnern, als ein neu belebtes Kind Gottes? Verfinstert im Verstand, getrieben von Sex, Macht und Geld. Lass den Heiligen Geist immer mehr zum Vorschein kommen. Geb ihm die Möglichkeiten dazu, indem du anders und neu heilig lebst. Und dann ist das immer so ein Kreislauf. Der Heilige Geist wird sich immer mehr in dir entfalten, indem du ihm immer mehr Möglichkeiten dazu gibst. Und dann wird es sich immer weiter entfalten und dann gibst du ihm dadurch immer mehr Möglichkeiten. Und bevor hier jetzt wieder irgendeine falsche Gesetzlichkeit aufkommen könnte, greift dieser wichtige Fokus vom Anfang. Es geht nicht um eine Moralkeule, es geht nicht um eine falsche Gesetzlichkeit, sondern liebes Kind Gottes, denk dran, wo du herkommst. Denk dran, wer du bist und wo du herkommst. Deine unveränderliche Stellung vor Gott bestimmt dich doch jetzt. Und aus der Position heraus nehmen wir jetzt unseren Status in Angriff, unser alltägliches Leben in der Heiligung. Die Bibel ist so genial. Ohne jetzt hier diese Spitzen rauszunehmen, die auch wirklich pieksen, die sollen pieksen, kommt jetzt nochmal ein richtig toller Fokus auf Gott, auf Jesus und ihre Liebe. 5, 1 und 2. Liebe anders. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem wohlduftenden Wohlgeruch. Für Kinder ist Papa der große Held. Absolut. Ich freue mich auch schon drauf, das mal zu erleben. Aber bevor jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen, das passiert noch nicht bald, aber ich freue mich drauf, wenn es passiert. Für die Schotten war der William Wallace ein absolutes Vorbild. Er hat sie vereint, er hat sie motiviert. Und genauso soll es bei uns sein, indem wir auf Gott, unseren Vater, schauen, der uns liebt. Er ist unser großer Held. Für einen kleinen Jungen gibt's nichts Größeres als den Papa, ihm was nachzumachen, ihn zu kopieren. Papa ist der Beste. Der Kleine hat natürlich nicht die Größe, die Stärke und die Fähigkeiten wie sein Vater. Doch das demotiviert ihn nicht, ganz im Gegenteil. Und genauso soll dich dein Blick auf deinen himmlischen Vater im Himmel motivieren. Er ist das größte und schönste Vorbild, was wir haben können. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Liebe lässt Leute einmal um die Welt fliegen. Von Liebe getrieben hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt. Seine Liebe ist ganz anders als alles andere sonst. Wenn wir sagen, dass Gott heilig ist, meint es im Grundzentrum des Wortes, dass er in allererster Linie anders ist. Gott ist so besonders, so anders. Seine Liebe ist so besonders, dass sie in erster Linie anders ist. Und wenn wir ihn als unseren genialen Papa immer mehr kopieren, werden wir auch so wie er immer anders lieben. Der Papa ist der Beste. Dein Vater, dein Papa im Himmel ist der Allerbeste. Sein Vorbild soll der Motor unseres ganzen Verhaltens, unseres neuen Lebens sein. Neues Leben neu gelebt. Du bist anders. Deine Stellung als Kind Gottes im Vergleich zu dem, was die Menschen in unserer Gesellschaft leben, die ihn nicht kennen, ein Unterschied wie Tag und Nacht, Finsternis und absolutes Licht. Und daher lebe anders. Dein ganzes Wesen, dein Handeln, dein Denken, dein Reden ist da davon betroffen. Und denkt dabei an die Gemeinde und das Verhältnis zum Heiligen Geist. Und liebe anders. Lass Gott und seine Liebe dein Vorbild und dein Motor sein. Wir haben ein neues Leben. Und das wird neu gelebt.